Ja, guten Morgen miteinander. Wir fahren weiter in dieser Serie um Himmels Willen. Und heute um Himmels Willen reden wir nicht nur vom Himmel, sondern auch von einem Ort, der quasi das Gegenteil ist. Und ich weiss, ich habe vorletzte Stunde nicht gesagt, ich werde über die Hölle reden. Aber es gehört irgendwie halt auch dazu. Und mein Ziel heute Morgen ist, dass wir das Konzept von Himmel und Hölle einfach verstehen. Ich weiss, viele Pfarrer und viele Theologen würden nie über so etwas Schlimmes und etwas Unverständliches wie die Hölle reden. Aber irgendwie habe ich gemerkt, ich werde mich dort nicht daraus reden. Und ich tue es mit Vorsicht, ich tue es mit einem gewissen Respekt, vielleicht mit Zittern und Zagen, aber ich tue es. Und es ist interessant, oder? Es ist wieder Halloween. Wieso um alles in der Welt gibt es Halloween? Kann man denn aus der Kürbis nicht einfach eine Suppe machen? Wer gerne Kürbissuppe? Ja! 99% von hier in diesem Saal. Also hier ist die Suppe, aber die machen so komische Figuren. Wieso gibt es das? Wieso gibt es das Böse in dieser Welt? Wieso gibt es Krieg, Terror und Mord und Totschlag? Wir erwarten doch den Himmel und wir reden. Ja, wir reden viel über das Reich von Gott, das abgebrochen ist und wir werden im Himmel sein und wie der Himmel wird kommen. Aber heute werde ich auch über einen anderen Ort reden und ich hoffe, ja, es kommt gut. Ganz anderer Anfahrtsweg. Wir haben so ein Schutzschild ums Hirn bekommen. Dann sagt man ARAS, das ist so wie ein aufsteigendes reaktuläres Aktivierungssystem, das ist wie ein Schutzschild. Alle Einflüsse, die wir haben auf dieser Welt und in deinem Leben, würde dich umbringen, so viel. Wir würden sprichwörtlich verrückt werden, wenn Gott nicht ein Schutzschild einbauen hat. Und es gibt gewisse Sachen, die dringen sofort durch. Zum Beispiel Wertschätzung und Anerkennung, da wären wir bei Feedback-Kultur. Guter Lobpreis-Input gewesen, gute Moderation gewesen. Neues, darum lebt die Werbung vom Neuen und vom Tratsch, oder? Hast du schon gehört? Jetzt kommt jetzt ein neues Ding raus. Weißt du es schon? Hast du vernommen? Also darum gibt es ja die Tagesschau am Abend. Das dringt durch und Angst. Und merkt ein bisschen etwas. Zu reden über Satan, Tod und Teufel macht uns einfach Angst. Und ganz geschickte Kaufleute haben jetzt gemerkt, man kann mit Angst sogar noch verdienen. Das ist jetzt meine These, wieso es Halloween in dieser Form gibt. Es ist eigentlich ein christliches Fest aller Seelen und aller Heiligen. Und die Angst lässt sich verkaufen. Ich will heute Morgen nicht Angst machen, sondern wir wollen einfach das anschauen und einfach im Bewusstsein haben. Unser Fokus ist auf das Gute. Unser Fokus ist auf Jesus. Unser Fokus ist auf das Licht. Aber es gibt auch Dunkelheit. Einmal eben im Manor bin ich da vor diesem Stand gewesen. Verkaufsstand und meistens sind ja eigentlich Kinder dort, oder? Kinder schauen die Maske an. Die Kinder schauen die Totenfiguren an und dann habe ich so irgendwie das angeschaut, dann meine Frau, die beste Ehefrau von allen. Phil, komm, schau das nicht zu lange an. Und heute Morgen wollen wir nicht zu lange das Böse und die Hölle anschauen, aber wir wollen einfach ein Bewusstsein wieder wecken, was Jesus gesagt hat. Kommen wir zu Jesus. Jesus, der, unser Jesus, der Kinderfreund, der, der gesagt hat, komm, lass die Kinder mir auf die Chance kommen. Der barmherzig war, der gesagt hat, vergebt 70 Mal, 7 Mal. Der redet wie niemand anders über die Hölle. Niemand anders im Neuen Testament, auch im Alten nicht, redet so viel über die Hölle wie Jesus Christus. Und ich habe lange überlegt, wieso ist das so? Oder der Daniel, wir erinnern uns, im Alten Testament hat gesagt, ja, der Engel Gabriel hat nicht können durchkommen, er hat noch müssen kämpfen in unsichtbarer Welt, so ein mega super Hero-Kampf führen, bis er endlich zum Daniel hat können gehen mit der Botschaft von Gott. Und wir blättern vor in die Offenbarung, dort wird auch der Ort beschrieben. Aber Jesus hat den meisten über die Hölle geredet. Er hat gesagt, wenn du einen Mitmensch als Idiot beschimpfst, wärst du eigentlich für das Feuer in der Hölle reif. Er hat gesagt, wir sollen nicht uns von denen fürchten, die der Körper, also der Leib töten können, sondern wir sollen Gott fürchten, der die Macht hat, uns in die Hölle zu schiessen. Jesus hat sogar seine Jünger gesagt, tut lieber die Hände abhacken und die Augen ausschreissen, wenn ich die Glieder zur Sünde verführe, als dass du die Quanti in die Hölle geschossen werden. Also er war manchmal so unverständlich scharf gewesen. Er hat aber auch die religiösen Führer gewarnt von dieser ewigen Verdammnis, wenn sie mit ihrer Heuchelei nicht aufhören. Und jetzt lese ich gerade einen Text, wo es um das auch geht, um Himmel und Hölle. Gott, also Gott, der sortiert, die Unkraut vom Weizen trennt, die Unkraut kommt die Feuer offen. Oder ein Hochzeitsfest. Gestern war wieder ein Hochzeitsfest, oder? Er erzählt, es war ein Hochzeitsfest und ein Einziger hat den Dresscode nicht eingehalten. Ein Einziger hat irgendwie die Überhosen noch angehabt oder einfach die Alltagskleider. Und dann kann man ja denken, ja, das Gleichnis verläuft so, dass er sagt, höre mein Freund, hast du keine hübschen Kleider daheim? Los, ich habe dir ein paar neue Kleider, leg doch die an. Nein. Er sagt, tut den rausnehmen und schiesse den raus in die Finsternis, dort ist Heulen und Zähneklappen. Pah. Oder eben das grosse Weltgericht. Das ist unser Text heute Morgen. Es sind einige Verse, ich lese da einfach mal vor. Hört mal dem zu, wie es wird sein, wenn der König kommt, unser Jesus kommt und die Völker wird richten. Überschrieben mit dem grossen, das grosse Weltgericht. Matthäus 25. bis 46. Wenn der Menschensohn in seiner ganzen Herrlichkeit begleitet von allen Engeln kommt, dann wird er auf dem Thron Gottes sitzen. Alle Völker werden vor ihm erscheinen und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen, wie ein Hirte, der die Schafe und die Böcke trennt. Rechts werden die Schafe und links die Böcke stehen. Dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen, kommt her. Euch hat mein Vater gesegnet, nehmt die neue Welt Gottes in Besitz, die er seit der Schaffung der Welt für euch als Erbe bereithält. Denn als ich hungrig war, habt ihr mir zu essen gegeben, als ich Durst hatte, bekam ich von euch etwas zu trinken. Ich war ein Fremder bei euch und ihr habt mich aufgenommen, ich war nackt, ihr habt mir Kleidung gegeben, ich war krank und ihr habt mich besucht, ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Und vielleicht habt ihr es auch schon gelesen, ihr wisst, wie es weitergeht. Sie fragen sich ganz erstaunt, Herr, wann bist du hungrig gewesen und wir haben dir zu essen gegeben oder durstig und gaben wir dir zu trinken? Wann haben wir dir Gastfreundschaft gewährt und wann bist du nackt gewesen und wir haben dir Kleider gebracht? Wann warst du denn krank und im Gefängnis und wir haben dich besucht? Der König wird ihnen dann antworten und sagen, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr für mich getan. Das ist so quasi Botschaft für die Schafe. Und dann wendet sich der König auf die linke Seite und sagt zu der Böck, geht mir aus den Augen, ihr Verfluchten, ins ewige Feuer, das für den Teufel und seine Helfer bestimmt ist. Denn ich war hungrig, aber ihr habt mir nichts zu essen gegeben, ich war durstig, ihr habt mir nichts zu trinken gegeben, ich war ein Fremder unter euch, aber ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich war nackt, aber ihr wolltet mir nichts zum Anziehen geben. Ich war krank und im Gefängnis, aber ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie fragen, Herr, wann haben wir dich denn hungrig und durstig, ohne Unterkunft, nackt, krank oder im Gefängnis gesehen und dir nicht geholfen? Dann wird ihnen der König antworten, lasst es euch gesagt sein, die Hilfe, die ihr meinen geringsten Brüdern verweigert habt, die habt ihr mir verweigert. Und sie werden der ewigen Strafe ausgeliefert sein. Aber die Gottes Willen getan haben, erwartet unvergängliches Leben. So wird das Gleichnis. Zwei Orte, ein Himmel und ein Hau. Was ist der Tau? Tau ist eigentlich die Verbrennungsanlage vom Orient, also von Jerusalem. Ihr müsst euch das so vorstellen, wir lesen im Alten Testament, dass eine furchtbare Opferung sich wie etabliert hat unter den kananäischen Herrschern, dass sie die Leute haben, dass die Leute ihre Kinder geopfert haben. Außerhalb von Jerusalem, unterhalb südlich von der Altstadt, am Gott Moloch und dem Gottheit Baal. Und der König Josia hat die Heiligtümer dann zerstört. Und weil das wirklich verabscheuenswürdig war und man das nicht mehr wollte, hat man dann die Küderabfuhr hergetan. Also die Müllhalde. Also, als ich noch Kind war, ich weiß noch gut, hat es im Wald einfach hat man das Zeug über ausgelaufen, geschossen und angezündet. Wer weiß das noch? Ah, ein paar. Also, das wäre toll. Jesus bezieht sich auf das. Und dort hat es nämlich immer so ein bisschen geräuchelt und gestunken, oder? Und man hat nicht gross müssen anfachen und schon wieder hat es leichter Lob brennt. Und der Ort, dort, Jerusalem, der hat Gehenna geheissen und das ist das Wort, das als Hölle gebraucht wird. Also genau so stellen wir jetzt vor, wie wir in den menschlichen Dimensionen Orte haben, wo wir alles entsorgen und verbrennen, genau so ist in den unsichtbaren Dimensionen, in den ewigen Dimensionen von Gott, gibt es einen Ort, wo er extra geschaffen hat, um dort zu bösen, wenn er so weit zu verbrennen. Das eine Wort und das andere Wort Hades ist, dort ist mehr die Totenwelt, die Unterwelt gemeint, dort, wo im jüdischen Denken die Toten waren oder geruht haben. Jesus sagt zum Beispiel zum Petrus an einer Stelle, du bist der Petrus, du bist der Felsen. Und auf dem Felsen, wo die Gemeinde bauen und sogar die Pforten der Hölle, soll dieser Gemeinde nichts anhaben oder soll der Fortschritt der Gemeinde nicht aufhalten können. Dort ist Hades geschrieben. Aber gleich, wir kommen nicht viel weiter und fragen Jesus, aber jetzt sorry, wieso? Wieso gibt es denn die Hölle und alles das? Du bist doch ein barmherziger Gott. Und ich werde jetzt wie einen Widerspruch auflösen. Es geht um Gottes Liebe, aber auch um Gottes Gerechtigkeit. Es geht um Gottes Liebe und Gottes Gerechtigkeit, beides sind Ausdruck von seinem Charakter. Hat er wirklich erwartet, Jesus, dass gewisse Leute dort in diesen schrecklichen Ort herkommen? Kann er dann nicht einfach am Schluss zu allen gnädig und barmherzig sein? Um Himmels Willen, Jesus, was soll er mit diesem Ort anfangen? Viele haben versucht, eben, das auszudividieren und haben gesagt, ja, das hat Jesus gar nicht gesagt mit dieser Hölle, sondern es ist später hinzugefügt worden. Aber er hat so oft, es wäre so oft hinzugefügt worden, das ist schon fast das halbe. Es wäre sehr viel Text in der Bibel, die würde fehlen. Ich denke, ein besserer Weg ist, dass man sagt, die Lehre von Hölle ist nicht einfach primitiv und rachsüchtig, sondern es ist eine grundlegende Konsequenz von Gottes Charakter, dass er nämlich liebevoll und gerecht ist. Ich werde das jetzt ein bisschen ausführen. Und ich weiss, die Predigt ist vielleicht nicht jedermanns Sache und nicht für schwache Nerven, aber ich mute jetzt das mega wie Bio zu. Die Kinder sind jetzt im Kids-Treff. Ja, wir müssen wirklich heranschauen in unsere Welt. Und ihr kennt mich, ich rede nicht gerne über so Zeug. Ich rede gerne über Charakterentwicklung, wie dass man Gottes Geist an unserem Sein kann haben, wie dass man seine Gabe in dieser Welt leben kann und wo bricht Gottes Reich an. Das ist meine Leidenschaft. Aber schauen wir mal in das Böse von unserer Welt seit 1942. Und als ich so darüber nachgedacht habe, bin ich gerade vor 4 Jahren oder 2015 geblieben hängen, der Vierfachmord von Rupperswil. Hey, das war ein Schweizer, das war in unserem zivilisierten Land. Der Vierfachmord von Rupperswil gilt als eines der grausamsten Verbrechen der Schweizer Kriminalgeschichte. Ein Mann, der Thomas N., war gekennzeichnet von Kaltblütigkeit und hat seine Opfer wahllos einfach rausgelesen und sein manipulatives und kaltblütiges Vorgehen war einzigartig. Das Opfer ist mit dem Täter nicht in Beziehung gestanden. Das Motiv war sexueller und finanzieller Art. Die Rettungskräfte haben dann bei diesem Hausbrand 4 Leichen gefunden und haben sofort mit der Zeit gemerkt, recht schnell gemerkt, die waren schon vorher tot. Er ist verurteilt worden, schlussendlich zu lebenslanger Haft. Und der Gerichtspräsident hat betont, der Thomas N. ist primitiv, kaltblütig, empathiefrei und krass egoistisch vorgegangen. Das ist ein Fall. Und wir wissen, seit 1942 war der Holocaust der Nazis. 6 Millionen Juden haben sie umgebracht. Bleiben wir beim Völkermord. Killing Fields von Kambodscha. Der Pol Pot und seine Rote Khmer haben 1970 über 1 Million Opfer getötet. In näherer Zeit, die Leute in meinem Alter, in meinem jugendlichen Alter, die wissen das noch. Das Ruanda war ein Völkermord, der hat 100 Tage gedauert. Hutus und Tutsis sind ermordet worden von Hutu-Gegnern. In den 90er Jahren, dann habe ich gerade auf Grishona mein Theologiestudium angefangen, ist in Bosnien und Herzegowina die ethnische Säuberung gewesen. Zehntausende bosnische Muslime sind von Kroaten umgebracht worden. In unserem Europa. Duno hat zu lang zugeschaut. Und diese Geschichte hat dort das Gesicht von unserer Stadt und von unserem Land verändert, von den Flüchtlingen. Diese Gräueltaten haben sich alle im vergangenen Jahrhundert ereignet. In der zivilisiertesten Epoche der Weltgeschichte. Und jetzt denkt mal all die Menschen, die im Verlauf der ganzen Menschheitsgeschichte sind ausgebeutet worden, unterdrückt worden, gequält worden und getötet worden. Wieso zähle ich das alles auf? Ich möchte dir eine persönliche Frage stellen. Wenn du jetzt müsstest Richter sein und über die Menschen richten, was würdest du aussprechen? Das ist die Aufgabe vom Herrn. Das ist die Aufgabe von unserem Gott. Und wir lesen im Neuen Testament, wir werden vielleicht sogar mithelfen, mitrichten, mit urteilen. Gelegentlich wissen wir, dank unserem Justizsystem wird der Gerechtigkeit genügend da. Ab und zu verwirrst man einen und ihn zu Recht verurteilen. Aber einer, der 4 umgebracht hat, hat eigentlich 4-mal lebenslänglich bekommen. Aber man kann ja den Menschen nur einmal einsperren, das Leben lang. Merkt ihr, was klemmt? Der Friedenfürst ist unterwegs. Ja. Und der letzte Satz in der Bibel heißt: Ja, komme bald, Herr Jesus. Die Gnade von unserem Herr sei mit uns allen. Aber vorher gibt es ein Urteil und ein Gericht. Und auf dem Hintergrund von diesem Völkermord erscheint jetzt mir die Hölle wie eine Notwendigkeit. Die Hölle ist ein Versprechen von Gott. Die Hölle ist das Versprechen von Gott, dass er Gerechtigkeit wird schaffen. Wir stellen sich mal eine Welt vor, wo das Böse nie bestraft wird. Wo die Täter einfach frei herumlaufen können. Die Botschaft von Hölle, so formuliert es jetzt der Herr Strauss, ich habe ein Buch von ihm gelesen und bin neu fasziniert, wie er das Ganze sieht. Die Botschaft von Himmel und Hölle ist, dass es, auch wenn das Böse in dieser Welt ungestraft scheint davon zu kommen. Es ist die Botschaft, dass es einen allwissenden und allmächtigen und einen gerechten Richter gibt, der wird Recht richten, der minutiös Buch führt und eines Tages alles Böse von dieser Welt wird richten. Und jetzt sind wir wieder beim Gleichnis. Und unter uns gesagt, ich wollte es schon sagen, diesen Morgen, ich bin gar nicht sicher, ob das eben ein Gleichnis ist. Sondern stellt euch das ganz einfach Vorstellung. Jesus kommt zurück, er setzt sich auf den Thron und richtet die Völker. Das Gleichnis ist dort, wie ein Hirt die Schafe und die Böcke trennt. Das ist das Gleichnis. Aber wie auch immer, Jesus wird richten. Das Gleichnis lehrt uns das. Kurz zusammengefasst, Jesus wird wiederkommen, sichtbar wird die Herrschaft von dieser Welt endgültig übernehmen. Das ist das Wort oder der Satz, dass er sich auf den Thron setzt. Auf den Thron von Gott. Und das Zweite, was wir sehen, er wird als König regieren. Also dann ist das, was jetzt bruchstückhaft angefangen hat, das Reich von Gott, und wo wir uns ja täglich drin üben, in dieser Nachfolge, in dieser Vollmacht und in diesem neuen Leben leben, dann wird das vollkommen sein. Er wird Gerechtigkeit aufrichten, sodass der Gerechtigkeit wirklich genügend da wird. Wenn die Verursacher des Bösen nicht für ihre Verbrechen müssen zahlen, dann gibt es keine Gerechtigkeit. Und wir wissen, Jesus hat ja für alle Ungerechtigkeit gezahlt, für deine und meine. Aber das gilt natürlich nur für die, die Jesus angenommen haben in ihrem Leben. Die Demut hatten und die Erkenntnis hatten, ja, auch beim besten Leben reicht mein Leben nicht. Und darum brauchen wir ja Jesus. Aber es gibt ein paar, sage ich mal, auf dieser Welt Menschen, die diese Demut und die Grösse nicht werden haben. Und für die gilt das Wort vom Gericht. Für uns, die Jesus angenommen haben, gilt das Gerichtswort nicht mehr. Und mir ist das am Morgen noch wichtig geworden, euch zu sagen, einfach nicht, dass die Angst und so ein der Zweifel oder so ein das fahle Nachgeschmack bleibt von diesem Morgen. Lassen wir doch den Vers mal laut miteinander vor. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Also auch Christen werden eine Beurteilung oder ein Feedback von Gott bekommen, sage ich mal in diesem neuenglischen Wort. Dort ist die Frage, auf was hast du bauen? Das ist mit Stroh oder mit Stoppeln oder mit Nichtigkeiten bauen oder mit Edelweiss, mit Gold und mit Silber. Also mit was für Baustoff baust du dein Leben? Aber das Gericht von den Böcken und von den Schafen, dem sind wir jetzt schon entronnen, in dem Moment, wo du Jesus annimmst. Und so lädt uns heute Morgen, die Band kommt jetzt dann wieder vor. Oder jetzt kommt sie langsam vor. Lädt uns den Morgen Gott danken und ihm loben für deine Errettung. Und zieh mir die Rüstung an. Ihr wisst, welche das ich meine. Der Helm vom Heil. Brustpanzer von Gerechtigkeit. Der Gurt von Wahrheit. Gestiefelt an den Füßen zur Verkündigung vom Evangelium vom Frieden. Und in den Hängen haben wir was? Haben wir das Schwert vom Geist, wo das Wort von Gott ist. So bilden wir das neue Volk und die neue Armee. Ich sehe eine Armee. Und Gott sieht die auch auf dieser Welt, wo die Macht vor Finsternis überwinden, dank dem Lamm, der überwunden hat. Vielleicht sagst du, ja, ich stockle so von Schritt zu Schritt. Und der C.S. Lewis hat gesagt, weisst, lieben wollen ist Liebe. Wollen glauben ist Glauben. Aber vielleicht braucht es eine persönliche Ermutigung. Während dem Lobpreis sind Leute parat hängen im Feuer für dich zu beten, dass du neu gestärkt kannst den Weg gehen, dass du dich neu siehst als Teil dieser Armee und als Teil dieser Familie. Und dass du wie die Schafe im Gleichnis einfach das kannst du tun, was Gott dir anvertraut. Wir können Kranke besuchen. Wir können die guten Werke tun. Es heisst noch nicht einmal, die Kranken heilen. Das wäre dann quasi noch der Reich Gottes einen oben drauf. Einfach besuchen. Einfach da sein. Wir können einander das sein, was Jesus will in seinem Namen. Also, das wäre der letzte Gedanke. Danke ihm in dieser Zeit, wo wir jetzt ihn anbeten. Die Leute sind parat für dich zu beten. Und stellen wir doch auf, die können und mögen. Und ich spreche so ein Gebet als Startschuss von dieser Zeit.